Ich möchte noch gern ein Gebet vor der Predigt mit uns sprechen. Ja Gott, wir danken dir dafür, dass du treu und gnädig bist, so wie wir es gerade im Lied gesungen haben. Dass du ein Gott bist, der derselbe bleibt, gestern, heute und an alle Ewigkeit. Und ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen können, dass du es gut meinst mit uns, dass du gute Absichten und Pläne für jedes einzelne Leben von uns hast. Und ich danke dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Ich danke dir für dein Wort, was lebendig ist und auch noch heute zu uns spricht. Möchte ich bitten, dass wir unsere Herzen und Ohren weit machen für das, was du für uns heute hast. Amen. Ich möchte heute weitermachen mit der Predigtreihe Daniel. Denn ich glaube, dass dieses Buch eine gute Hilfe dabei sein kann, göttliche Perspektiven zu gewinnen. Denn viele der Geschichten von Daniel und seinen Freunden haben Parallelen zu unserem Leben. In der letzten Woche bin ich gestartet mit Kapitel 1. Daniel und seine Freunde wurden in Gefangenschaft genommen und verschleppt in das Reich Babylon. Und sie lebten dann in diesem Exil, fernab von ihrer Heimat, in einem fremden und feindgesinnlichen Land. Und es wäre nur verständlich gewesen, wenn sie jetzt vielleicht ihren Kopf in den Sand gesteckt hätten und sich bestmöglichst von allen abgekapselt hätten. Oder sie hätten sich einfach angepasst. Sie hätten ihren Glauben, die Bibel, auf das, was sie bisher gesetzt haben, aufgeben können, um eine glorreiche Karriere in Babylon anzustreben. Aber beides haben diese jungen Leute nicht gemacht. Sie haben sich weder angepasst, noch haben sie sich total abgeschottet oder abgekapselt. In einer Welt, die ihnen feindlich gesinnt war, der sie gegenüberstanden, hielten sie fest an ihrem Glauben an Gott und dem Wort Gottes. Und gleichzeitig brachten sie sich aber auch ein, um ihrer Umgebung, Umwelt etwas Gutes zu tun. Sie haben auf diesen souveränen Gott vertraut und gebaut, trotz dieser herausfordernden, ja, negativen Situation und darum gebeten, dass es einen positiven Ausgang hat. Und Gott hat sie tatsächlich bewahrt und gesegnet. Und heute wollen wir wieder etwas von Daniel und seinen Freunden lernen, nämlich wie man in Umständen oder Situationen, die uns herausfordern, die uns Probleme machen, umgehen können. Denn nämlich vor so einer herausfordernden Situation standen Daniel und seine Freunde in Kapitel 2. Es gibt ja auch in unserem Leben immer wieder Situationen, die uns Probleme bereiten, wo wir Sorgen haben, wo uns ja scheinbar die Hände gebunden sind und wir auch manchmal auch gar keinen Einfluss darauf haben. Und das kann einem schon Angst machen, wenn solche Situationen einen in Bedrängnis bringen. Das kann einen unruhig machen, ja sogar den Schlaf rauben. Wie gut ist es da zu wissen, dass wir einen großen und lebendigen Gott haben? Wie gut ist es zu wissen, dass dieser Gott bei uns ist und das letzte Wort hat, der immer wieder die Möglichkeit hat, einzugreifen und Situationen zum Guten zu wenden. Ja, da gibt es Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Aber wir dürfen wissen, da ist ein Gott, der das kann, der Sachen verändern kann, der Dinge zum Guten wenden kann. Und das durften Daniel und seine Freunde mehrmals erleben. Das Kapitel 2, wo ich heute mit euch einsteigen möchte, beginnt damit, dass der babylonische König Nebukadnezar eines Nachts einen sehr beunruhigenden Traum hatte. Und dieser Traum wühlt ihn auf und damit einhergehend bringt er auch eine Krise in den ganzen Palast. Und wir müssen uns das mal hier vor Augen halten, mit wem wir es hier zu tun haben. Es ist Nebukadnezar, der damalige mächtigste Herrscher der Welt, der grausam, brutal und auch kaltblütig war. Und dieser war plötzlich beängstigt und hatte Angst. In dem Text lesen wir, dass er von einer Unruhe ergriffen worden ist. Hier ist also ein Mensch, ein gottloser Mensch, der eine tiefe Unruhe spürt. Nebukadnezar hat eigentlich alles, was man sich nur erwünschen und erhoffen konnte. Er hatte Macht, er hatte Ruhm, er hatte Geld, Einfluss ohne Ende. Aber was er nicht hatte, er hatte keinen inneren und endgültigen Frieden in sich. Er war unruhig. Wir sind auf Gott hin geschaffen. Das hat schon der Kirchenvater Augustinus gesagt. Und unruhig sind wir, bis wir ruhen in ihm, in Gott. Nur in ihm können wir den wahren Frieden finden. Und ich glaube, dass in unserer Welt es einige Menschen gibt, die so ähnlich sind wie dieser Nebukadnezar. Es gibt auch sicherlich in unserem Verwandten, Bekannten und Freundeskreis ähnliche Leute wie dieser Nebukadnezar, die teilweise ratlos und rastlos umherirren in dieser Welt und an allen möglichen Stellen versuchen, Frieden zu finden, um ihre tiefgreifenden Probleme zu lösen. Sie befragen die Weisen der Welt, das Internet, die Bücher, die Bekannten, ja, vielleicht auch manchmal Wahrsager und Zauberer. Und wenn sie dann nicht befriedigende Antworten bekommen, dann werden sie böse mit der Umgebung und auch vielleicht mit sich selbst. Und sie können dann auch manchmal zerstörerische Entscheidungen treffen, die sie selbst verletzen oder auch ihre Umwelt. Und was es da braucht für diese Menschen, ist wie eine Art Daniel. Ein Mensch, der weiß, dass wir es mit einem großen Gott zu tun haben, dem wir vertrauen können. Der mutig zu diesen Menschen hingeht und sagt, dass es diesen Gott gibt. Lasst uns immer wieder für diese Menschen beten in unserem Umfeld, die Gott noch nicht kennen, dass er an ihnen und in ihnen wirkt. Und wenn dieser Moment kommt, dass wir dann mutig und voller Vertrauen in Gott, Gott groß machen und unseren Glauben bezeugen, so wie Daniel es immer wieder tat. König Nebukadnezar hatte also diesen beunruhigenden Traum. Und er wusste nicht, damit umzugehen oder ihn zu verstehen. Und von daher rief er nun seine Berater, alle Wahrsager, Geister, Beschwörer, Zauberer und Sterndeuter zu sich, um diesen Traum deuten zu lassen. Doch nun hatten all diese Berater ein Problem. Denn Nebukadnezar, der König, weigerte sich, ihnen den Traum zu erzählen. Und als sie mit ihm dann in das Gespräch kamen, so lesen wir hier in Kapitel 2, Vers 5, wie Nebukadnezar nun wütend wurde. Und er sagte: Nein, ich habe den festen Beschluss gefasst, dass ihr mir sowohl den Traum als auch seine Deutung mitteilen sollt. Sonst werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser in Trümmer gelegt. Könnt ihr mir aber sagen, was ich geträumt habe und auch was mein Traum bedeutet, werde ich euch mit kostbaren Gaben beschenken und euch viel Ehre erweisen. Sagt mir also, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet. Alle Sterndeuter, Wahrsager, Geisterbeschwörer, Berater sind fassungslos und sie versuchen, mit dem König da zu reden und ihm auch zu erklären, dass es unmöglich ist, ohne dass sie den Traum wissen, ihn deuten zu können. Und sie winseln vor den König und bitten ihn doch jetzt, diesen Traum ihm zu sagen, damit sie ihn deuten können. Aber dann verliert der König die Beherrschung und befiehlt im Zorn kurzerhand, all seine Berater umbringen zu lassen, weil sie nicht das tun, was er befohlen hatte. Und auch unter diesem Befehl fallen nun Daniel und seine Freunde, die inzwischen zum erweiterten Beraterkreis des Königs gehörten. Wir haben hier also, oder die Jungs damals hatten ein ernsthaftes Problem, eine ernste, herausfordernde Lage. Alle, einschließlich Daniel und seine Freunde, gerieten nun unter großen Druck. Und die Frage ist, heute Morgen einmal zu sehen, wie sie mit Druck umgehen, aber die Frage auch an uns, wie gehen wir denn eigentlich mit Drucksituationen um? Es gibt ja so ganz grob zwei Typen von Menschen, wie sie auf Druck oder Drucksituationen reagieren. Da gibt es den ersten Typen, der reagiert so, dass wenn Druck kommt, dass sie platzen, es nicht mehr aushalten, explodieren, dass sie durchdrehen, weil sie die scheinbar nicht alles im Griff haben. Vielleicht so ähnlich wie der Nebukadnezar hier in diesem Text. Und dann gibt es auf der anderen Seite die anderen Typen, die sich so erdrückt fühlen von dieser Situation, dass sie anfangen, in sich zusammenzufallen oder resignieren. Was hast du eigentlich für eine Tendenz, wenn du Druck, schwierigen Situationen ausgesetzt bist? Was für eine Tendenz hast du, darauf zu reagieren? Wir wollen heute in diesen Text hineinschauen, in Kapitel 2, und hier von Daniel lernen, wie wir mit und in Drucksituationen umgehen können. Der erste Punkt ist überschrieben mit, mal bitte zeigen, bewahre Ruhe. Wenn Druck aufkommt, zum Beispiel ein plötzlicher Anruf, eine E-Mail, eine Rechnung ins Haus flattert, ein Gespräch oder ein plötzlicher Notruf, dann bewahre erstmal die Ruhe, wenn möglich. Bewahre dich davor, zu schnell irgendwelche Hauruck-Aktionen durchzustarten. Es ist wichtig, Ruhe zu bewahren oder sich Ruhe zu verschaffen, gerade auch wenn es brenzlig wird oder auch in Krisenzeiten. Und ich weiß, dass es leichter gesagt ist als getan. Aber wir alle haben es vielleicht schon mal auch erlebt, wie schwierig und herausfordernd es ist, wenn man sich diesem Druck hingibt, wenn einem dann die Sicherung durchbrennen und man dann oft emotional reagiert und die Situation noch brenzliger wird. Daher ist es wichtig, auf jeden Fall, der Druck muss raus, aber an der richtigen Stelle, zur richtigen und rechten Zeit und niemals überhastet. Was mir in der einen oder anderen Diskussion schon passiert ist, dass ich einfach zu vorschnell geantwortet habe, unüberlegt geantwortet habe. Aus meiner emotionalen Haltung, der Anspannung, des Druckes, des Ärgers, habe ich Sachen meinem Gegenüber zu schnell gesagt, wo ich hätte nichts sagen sollen. Oder wer hat das nicht schon mal erlebt, aus der Emotion heraus auf eine E-Mail zu antworten, sie loszuschicken und zu merken, bah, raus ist sie und ich kriege sie nicht mehr eingefangen. Bei meiner Situation, wo ich zu schnell etwas gesagt habe, hätte ich lieber die Ruhe bewahren sollen. Ich hätte mir Zeit nehmen sollen, überlegen sollen, was ich sage oder noch mal eine Nacht drüber schlafen. Denn häufig ist es doch so, dass wir unter Druck einfach nicht die besten Entscheidungen treffen. Von Daniel lesen wir hier in dem Textabschnitt in Kapitel 14, dass der Befehlshaber Achjoch die Hinrichtung vorbereitet. Und dann lesen wir hier, als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Achjoch, den Oberbefehlshaber des Königen, der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Daniel, er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich, oder in anderen Übersetzungen heißt es auch, Daniel sprach ruhig und wohl überlegt mit ihm, oder voller Einsicht und Klugheit fragte er, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Achjoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Ich finde es so krass und faszinierend, hier zu sehen, wie Daniel, der keine 20 Jahre alt war, also ein junger Teenager, in solcher einer herausfordernden Drucksituation reagiert. Daniel bekommt die Situation mitgeteilt. Er hört diese Situation von dem König, von dem Traum und von dem Befehl nun. Und voller Ruhe und Weisheit überlegt er sich jedes Wort genau, fragt höflich nach und lässt sich dann die Hintergründe erzählen. Was wir hier mitnehmen können, zwei Dinge von Daniel. Als erstes, er überlegt sich jedes Wort genau, steht hier. Es kommt bei ihm jetzt zu keiner überhasteten Reaktion, sondern er denkt nach und antwortet und redet klug und überlegt sich alles, was er sagt. Er hat jetzt nicht die Möglichkeit, lange drüber nachzudenken oder einen Tag darüber zu schlafen, dann wäre er bis dato vielleicht schon tot gewesen. Aber er verschafft sich erstmal innerliche Ruhe, um besonnen dann darauf zu reagieren, was jetzt bevorstand. Und er wählte seine Worte sehr weise und überlegt. Das ist das Erste, was wir mitnehmen können. Das Zweite, danach stellte er höflich eine Frage. Daniel will verstehen, warum hat Nebukadnezar einen solchen Befehl erlassen? Wie kam es dazu? Kürzlich gab es bei meinen beiden Söhnen einen Streit und es kam zu einem Konflikt und nach diesem Konflikt weinte einer der beiden. Ich hörte es, dachte, alles klar, geh hoch ins Zimmer und hatte mir so meinen Teil gedacht, mein einer Sohn hat wieder was getan, hat den anderen gehauen, was er nicht tun hätte sollen. Ich meinte zu wissen, die Situation durchblickt zu haben und ich wurde etwas wütend. Doch bevor ich die Situation, stellte ich den beiden noch Fragen und sagte, hey, wie und was ist jetzt genau passiert? Und es stellte sich raus, dass alles ganz anders war, als ich es erwartet hätte. Ich habe aus dieser Situation und aus diesem Text hier gelernt, dass es wichtig und gut ist, Fragen zu stellen. Fragen hilft. Daher lasst uns immer wieder nachfragen, warum hast du das gemacht? Was hat dich dazu bewegt? Wie ist es dazu gekommen? Und manchmal ist es vielleicht ganz anders, als du es gedacht hättest. Und ein weiteres Wort, was hier in dem Text auffällt, ist, Daniel fragte höflich. Denn Höflichkeit gewinnt. Wenn du ärgerlich fragst, was hast du denn da schon wieder gemacht? Dann ist dein Gegenüber sicherlich ängstlich oder eingeschüchtert von dem, wie du die Frage gestellt hast. Und die Frage ist dann, ob du wirklich eine ehrliche und offene Antwort auf die Frage bekommst. Aber eine freundliche, höflich gestellte Frage, warum hast du das denn gemacht? Das entspannt die Situation. Das kann die Spannung lösen. Mein Gegenüber kann wieder etwas mehr Vertrauen gewinnen und sagt mir dann vielleicht wirklich, was los gewesen ist, was passiert ist. Also, lasst uns Ruhe bewahren. Und das kann ganz praktisch auch so aussehen, erstmal auch aus dieser Situation, die schwierig ist, etwas herauszugehen. Dem Gegenüber zu sagen, du halt, stopp, ich bin gerade sehr geladen, ich brauche mal eine kurze Auszeit. Ich möchte mir überlegen, wie ich darauf antworte. Ich melde mich später vielleicht bei dir und gebe dir eine Antwort auf deine Frage. Wer so reagiert, der reagiert weise. Der beugt eine vielleicht entstehende harte Eskalation vor. Also, das nächste Mal, wenn schlechte Nachrichten reinkommen, wenn du Herausforderungen hast, bewahre Ruhe, um den nächsten Schritt weise zu bedenken und zu planen. Frag nach, warum, was ist los, wie konnte das passieren? Und vielleicht liegt ja auch gar ein Missverständnis vor oder ein Fehler. Die zweite Sache, die mir hier in diesem Text auffällt, mal bitte anzeigen, den zweiten Punkt, erbitte dir Zeit. Nachdem Daniel diese Situation gehört hatte, als er das, was ihm der königliche Befehlshaber berichtet hatte, ging er sofort zum König und bat ihm um Folgendes. Er sagt, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Daniel bat um Zeit, um sich dieser Angelegenheit nochmal etwas genauer anzunehmen und zu durchdenken, darüber nachzusinnen. Und wo es dir möglich ist in Situationen, erbitte dir oder verschaffe dir einfach Zeit. Zeit, um nochmal darüber nachzudenken. Zeit, um nochmal darüber eine Nacht zu schlafen und darüber zu beten, zu beraten. Lass dich nicht unnötig unter Druck bringen und triff aus schlechter Motivation, aus hochgeladener Emotion einfach eine Entscheidung treffen, weil die enden meistens nicht so gut. Es lohnt sich, Zeit einzuräumen, sich Zeit zu nehmen und vielleicht auch zu gucken, was sein Bauchgefühl sagt. Was mache ich da eigentlich? Warum sage ich der Person jetzt ab oder gebe ich ihr ein Nein? Warum traue ich mich das oder warum traue ich mich das eben nicht? Will ich das überhaupt? Wie viele Entscheidungen bereuen wir, weil wir einfach darüber zu wenig nachgedacht haben? Weil wir uns zu wenig Zeit genommen haben, genauer über eine Sache nachzudenken? Daniel hatte schlussendlich Gunst bei dem König und er ging auf seine Bitte nach Zeit ein. Und ich glaube auch, wenn wir in einer herausfordernden Situation sind, wenn wir in einer Diskussion mit einer anderen Person sind und uns um Zeit erbitten, dass wir die Zeit auch bekommen. Weil unser Gegenüber wird dann spüren und merken und Verständnis einräumen, dass wir Interesse haben, Interesse daran, dieser Bitte auch nachzugehen und um Verantwortung wahrzunehmen. Das nächste Mal, erbitte dir Zeit, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Das geht vielleicht nicht immer, aber ein Versuch ist es doch wert, oder? Der dritte Punkt, vertraue Gott deine Probleme an. Durch das Reden mit Gott, durch Gebet werden sicherlich nicht immer gleich alle Probleme gelöst. Aber das Gebet bringt uns in Kontakt mit Gott, in Verbindung mit Gott. Und er möchte dir helfen, eine Lösung zu finden. Er kann dir die nötige Ruhe verschaffen, die dir fehlt. Er kann dir helfen, dass du weise und klug reagierst. Im Gebet bekommst du vielleicht eine ganz neue Perspektive. Wie denkt Gott eigentlich über die Situation? Aber für Gebet brauchst du auch eben diese Zeit. Zeit, um mit Gott zu reden. Zeit, um auf Gott zu hören. Und deswegen ist auch der zweite Punkt so wichtig. Erbitte dir Zeit für dich, um selber darüber nachzudenken, aber auch Zeit mit Gott zu haben, um darüber zu reden. Daniel wusste es, dass er es aus sich selbst heraus nicht schaffen würde. Aber dass Gott ihm bei dem Problem helfen kann. Dass er es möglich werden kann, diesen Traum zu deuten und ihm auch zu sagen. Und so handelt Daniel sehr mutig in dieser Situation und sagt dem König, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir den Traum deuten. Und etwas später, als Gott ihm dann den Traum gedeutet hat, sagte er in Vers 27, mein König, hinter deinem Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeiten geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Das sagte er, nachdem Gott ihm den Traum gedeutet und gezeigt hatte, dem König. Und in diesem Text können wir sehen, gibt es ein zentrales Wort, nämlich im Anfang von Vers 28. Da steht dieses Aber. Wenn etwas unmöglich sein mag, dann hast du dieses Aber an deiner Seite. Wenn etwas unmöglich sein mag, dann hast du dieses Aber an deiner Seite. Und dieses Aber ist auch sehr wichtig für das Gebet. Ja, da gibt es diese Fakten. Rein menschlich gesehen ist es unmöglich, aber Gott kann Türen öffnen. Aber Gott kann heilen. Aber Gott kann übernatürlichen Frieden schenken. Er kann Herzen verändern und Probleme lösen. Zu glauben bedeutet, auch in aller Herausforderung und Verzweiflung immer noch mit diesem Aber Gottes zu rechnen. Du kannst Gott sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie das weitergehen soll. Aber ich vertraue dir, Gott, dass du an meiner Seite bist und dass du mich siehst. Gott ist in Kontrolle. Gottes Souveränität und seine Kontrolle ist unser Arbeitssubstanz. Und das Aber ist aber auch eine geistliche Herausforderung, ein geistlicher Kampf. Warum? Weil wir glauben auf etwas, das wir noch nicht sehen. Daniel rechnet damit, dass Gott ihm in seinem Problem helfen wird. Daniel glaubt an diesen großen Gott und vertraut ihm. Er traut ihm alles zu. Und ich möchte uns ermutigen, das nächste Mal, wenn wir in Bedrängnis kommen, wenn wir unter Druck geraten, ja, dass wir die Fakten wahrnehmen und uns auch anschauen, aber dass wir sagen, Gott ist größer. Und dass wir bei diesem Problem und Herausforderung nicht stehen bleiben, sondern dass wir sie in erster Linie erstmal Gott bringen, alleine im Gebet, aber dass wir, und das ist Punkt 4, mit unseren Problemen und mit unseren Sorgen nicht allein sind, sondern Punkt 4 bitte mal, dass wir unsere Freunde in den Prozess involvieren. Bevor Daniel zu diesem König mutig ging und ihm den Traum deutete, weil Gott ihn offenbart hatte, ging er nach Hause zu seinen Freunden. Und hier in Vers 17 lesen wir, zu Hause erzählte Daniel gleich alles seinen Freunden Hanaja, Mischael und Asaja. Bitte den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter dem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Daniels Glaube ist nicht einfach nur vage. Er wartet nicht untätig ab, nach dem Motto, ach ja, Gott ist uns sicherlich gnädig und irgendwann wird er mir hoffentlich dann den Traum deuten oder sagen. Er vertraut auch nicht auf sein Wissen oder seine Fähigkeiten. Es ist interessant, was er hier in diesem Vers tut, wen er als erstes auch gleich aufsucht. Seine Freunde. Er sucht seine Freunde auf, die auch den Glauben an Gott teilen. Und als er bei ihnen angekommen ist, fangen sie nicht erstmal ein Gespräch darüber an, oh, wie alles schlimm ist und was es für Probleme jetzt gibt, oder sie veranstalten eine Diskussionsrunde darüber. Nein, sondern das Erste, was sie tun, sie fangen an zu beten. Wie oft erlebe ich das auch bei mir? Wie oft erlebt ihr das vielleicht auch? Wir kommen mit unseren Nöten, Problemen, Sorgen nach Hause und überlegen zu Hause, was wir jetzt tun können, was der nächste Schritt ist, wie wir das jetzt gelöst bekommen. Und manchmal fangen wir an, mit anderen darüber zu reden oder zerreden unsere Probleme mit den Menschen, statt direkt zu Gott zu gehen und mit Gott erstmal darüber zu reden. Daniel kommt nach Hause zu seinen Freunden und ruft sie zuerst zum Gebet auf. Und sie machen sich in diesem Gebet total, komplett abhängig von Gott. Sie antworten auf die Drucksituation mit Gebet. Daniel und seine Freunde kommen unter Druck und selbst unter diesem Druck ist ihre Prioritätenliste ganz klar. Zuerst reden sie mit Gott darüber. Und Daniel nimmt auch die Unterstützung seiner Freunde in Anspruch und sagt, betet mit mir zusammen, betet alleine, dass Gott mir diesen Traum offenbart. Fleht zu Gott. Das können wir hier aus dieser Geschichte mitnehmen. Auch unter anderem, dass es wichtig ist, Freunde zu haben. Und nicht nur irgendwelche, sondern gute Freunde. Es ist so wichtig, Freunde auch in dem Kreis bei sich zu haben, die den Glauben teilen. Wenn es hart auf hart kommt, brauchst du Freunde, die für dich mitkämpfen, die für dich mitstreiten. Deshalb lohnt es sich immer wieder auch in Freundschaften zu investieren. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du gute Freunde haben willst, dann musst du selber ein guter Freund sein. Daher ermutige ich dich, Lerne zuzuhören. Sei für andere da. Sei ihnen ein guter Freund, damit du Menschen an deiner Seite hast, wenn es dir mal schlecht geht, die dann auch für dich da sind. Lerne nachzufragen. Wie geht es dir? Ich habe beobachtet, dass sich etwas bewegt. Kann ich für dich beten oder kann ich dir helfen? Ich ermutige dich, baue Beziehung und investiere in gute Freundschaften. Daniel tat das. Er hatte gute Freunde. Und des Weiteren, er involvierte sie in sein Problem, in ihr Problem. Er sagte nicht als erstes, was würdet ihr mir jetzt raten? Sicherlich ist gut, immer wieder auch um Rat zu fragen. Aber wichtiger ist, auch damit ins Gebet zu gehen. Und nach dem Gebet gibt es sicherlich noch genug Zeit, über die Sachen zu reden. Bleib mit deiner Notsituation also nicht nur alleine, sondern gib sie anderen weiter. Du brauchst Menschen an deiner Seite. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, sowohl in der Gemeinde als auch in der Gemeinschaft, zu lernen, mit seinen Nöten, mit seinen Sorgen, Problemen nicht allein zu bleiben, sondern andere mit ins Boot zu nehmen. Und ich selber bin da ein Lernender. Viel zu oft merke ich, dass ich vieles mit mir selber oder alleine mit mir ausmache, statt anderen Anteil davon zu geben, mit ins Boot zu nehmen. Daher möchte ich uns heute Morgen auch Mut machen, das Wagnis einzugehen und andere in deinen Herausforderungen des Lebens mit zu involvieren, dass sie für dich beten, dass sie dir Rat geben, dass sie dir zur Seite stehen. Lass deine Glaubensgeschwister Anteil haben an deinem Leben, an deinem Glauben, an den Nöten und Herausforderungen. Daniel tat es, wir können hier von ihm lernen. Und Daniel und seine Freunde erlebten, dass Gott ihre Gebete erhört. Und im Anschluss dankte Gott Daniel dafür. Und wir lesen es hier in den Versen 20 bis 23, da heißt es, Daniel sagte zu Gott, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbetet haben. Und ich komme zu meinem letzten und fünften Punkt, bitte. Erinnere dich daran, Gott hat die Kontrolle. Das Kapitel 2 endet damit, dass Daniel von Gott den Traum von Nebukadnezar offenbart bekommen hat. Und er erzählt nun Nebukadnezar den Traum und deutet ihn sogar. Und dadurch wird dann der Befehl ausgesetzt. Und wir lesen es hier in Vers 31, dort sagt Daniel zum König, du sahst im Traum ein riesiges Standbild vor dir stehen. Sein Anblick war zum Erschrecken und blendender Glanz ging von ihm aus. Der Kopf war aus reinem Gold, Brust und Arme waren aus Silber, der Leib bis zur Hüfte war aus Bronze, die Beine waren aus Eisen und die Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Nebukadnezar träumte also von einem Standbild, das aus verschiedenen Materialien bestand. Aus Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton. Und diese Statue repräsentierte verschiedene Weltreiche. Und es gibt in der Geschichte viele Deutungsversuche dieser Weltreiche, von diesem Standbild, was der Nebukadnezar dort gesehen hatte. Und am plausibelsten erscheint mir die Annahme, die der historischen Abfolge entspricht, die Daniel durch den Geist Gottes gezeigt bekommen hatte, nämlich das babylonische Reich wurde durch das Meder-Persische Reich abgelöst. Danach folgte das griechische, danach das römische Reich bis hin zu den geteilten Nationen. Und was hier deutlich wird und in diesem Traum gezeigt wird, ist, dass es Mächtige gibt, die kommen, die aber auch wieder gehen. Da gibt es Weltmächte, die werden von der anderen Weltmacht abgelöst. Aber dann kommt ein scheinbar unscheinbarer Stein. Ich möchte mal die nächste Folie bitten. Da heißt es dann in Vers 34, da löste sich von einem Felsen ein Stein, ohne Zutun eines Menschen, der traf die Füße aus Eisen und Ton und zerschmetterte sie. Auf einem Schlag zerfiel Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zu Staub und sie wurden wie Spreu vom Wind davongeweht. Keine Spur blieb davon übrig. Der Stein aber, der das Bild zermalmt hatte, wurde zu einem großen Felsmassiv, der die ganze Erde ausfüllte. Die Deutung des Traumes lautete also folgendes. Daniel sagte damals, Nebukadnezar, dein Reich ist gerade das Stärkste, das existiert. Aber nach dir werden Reiche folgen, die bedenklich kleiner und unbedeutender sein werden als deins. Diese alle werden aber auch zugrunde gehen, aber dann wird ein neues Reich, ein ganz besonderes Reich aufkommen. Und Gott kündigt hier schon vorab das Kommen Jesu an. Und hier zeigt sich auch die Souveränität und die Größe Gottes. Und das darf uns auch immer wieder Mut machen, so zu beten, zu wissen, dass Gott in Kontrolle ist, dass er die Herrschaft hat, dass er ein unbegrenztes Reich aufbauen wird, das Ewigkeit Bestandwert hat. Was ist also der Hauptpunkt des Traumes hier vom König Nebukadnezar? Was können wir die Quintessenz dort rausziehen? Ganz eindeutig, Gott regiert und er hat die Kontrolle. Er ist der Herr der ganzen Geschichte. Er lenkt einzelne Menschen. Er kontrolliert, welche Reiche aufkommen und welche untergehen. Gott ist nicht davon überrascht, was in der Weltgeschichte passiert. Denn Gott hat die Kontrolle über alle, die die Kontrolle haben. Und wer ist jetzt dieser Stein oder was ist jetzt dieser Stein, der hier in diesem Bild, in diesem Traum gezeigt wird? Es ist Jesus Christus. In Markus 12, 10 bis 11, da heißt es, habt ihr nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der wird zum Eckstein. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Ja, Jesus Christus wird auch zum Anstoß. Stein des Anstoßes. Aber mit seiner Menschwerdung, mit seinem Sterben und Auferstehung, hat das Königreich Gottes nun Einzug in die Welt erhalten. Ein Königreich, das eben nicht von Menschenhand inszeniert wurde oder vorbereitet worden ist, sondern von einem mächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Jesus hat, als er auf diese Erde angekommen ist, angefangen, sein Reich zu bauen. Aber nicht durch Kriege oder politische Übernahme. Nein, Jesus starb am Kreuz. Er nahm alle Sünden auf sich, um das Reich Gottes allen zu öffnen, die an ihn glauben. Und seit an wächst das Reich Gottes. Es breitet sich mehr und mehr aus. Immer mehr Menschen hören von diesem Reich Gottes. In immer mehr Ländern darf das Evangelium verkündet werden. Jesu Reich hat bis heute Bestand. Und Jesus ist der ultimative König. Er hat die Kontrolle. Und Jesus hat sich als derjenige erwiesen, der in Zeiten des größten Drucks weder explodiert noch durchgedreht ist, der weder noch zusammengebrochen ist unter dem, was ihm aufgetragen worden ist, sondern der bereitwillig alles ertragen, erlitten und ausgehalten hat, der sich zerbrechen ließ, damit wir nicht gebrochen werden. So einen König zu haben, der so viel erlitten und erduldet hat, ist ein wahres Vorrecht, der Unmögliches möglich machen kann. Ich möchte nochmal zusammenfassen mit der letzten Folie. Egal, In was für einer Situation wir uns befinden, wir dürfen wissen, Gott hat alles im Griff. Gott ist und hat alles unter seiner Kontrolle. Und das ist eine gute Nachricht. Und das dürfen wir auch immer wieder dem Buch Daniel entnehmen. Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allwissend und Gott ist ewig. Er weiß um alles, er sieht alles. Er weiß, dass die Sonne scheint, er weiß, dass es dunkel wird. Und egal, wie wir uns fühlen, ob es uns gerade gut geht, ob es uns schlecht geht, egal, ob wir gerade Herausforderungen haben und Druck oder ob wir total entspannt sind, er weiß alles. Von Daniel können wir heute lernen, dass er einen unerschütterlichen Glaube an einen großen und gnädigen Gott hatte. Und lasst uns von Daniel heute lernen, wie wir in und mit Drucksituationen umgehen können. Nämlich als erstes Ruhe bewahren. Als zweites, dass wir uns Zeit erbitten oder Zeit verschaffen. Dass wir Gott unsere Probleme anvertrauen und dass wir gute Freunde involvieren in unsere Prozesse. Und das Letzte, dass wir uns daran erinnern, wer nämlich die Kontrolle hat, das ist Gott. Möge Gott uns bei dieser Umsetzung helfen. Amen. Wir wollen zum Ende des Gottesdienstes noch ein gemeinsames Lied singen. Es ist das vertonte Glaubensbekenntnis. Und ich lade dich ein, wenn du an den drei ein lebendigen Gott glaubst, dass du dieses Glaubensbekenntnis vollen Herzens mitsingst. Da heißt es nämlich, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Sohn, Jesus Christus. Und ich glaube auch an den Heiligen Geist. Und wenn du daran glaubst, dann ermutige ich dich heute so auch zu singen, dass du das Gott zusingst, dass du den Nachbarn das zusingst, dass du das proklamierst und sage, ja, ich glaube an diesen großen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und ich ermutige uns dazu auch aufzustehen. Wir haben jetzt lang genug gesessen, dass wir im Stehen das auch besser nochmal bekräftigen können und Gott zeigen, ja Gott, ich möchte mich zu dir stellen. Lasst uns das singen. Ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinigen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinigen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaube, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Ja, vielen Dank, Timo, für die Predigt, alle praktischen Hinweise, die Ermutigung.